Palmsonntag. Ja, man sieht es recht gut. Und wir wollen Palmsonntag aus verschiedenen Blickwinkeln heute betrachten. Es gibt ja verschiedene Personen, die da beteiligt sind. Zum einen sind da die Jünger, dann ist es die Volksmasse, dann sind es die Führer, die Pharisäer und Co. Und dann ist Jesus selber. Und das wollen wir etwas zusammen betrachten. Ja, wir haben ja alle unseren speziellen Blickwinkel. Und die Geschichte von Ignazi hat mir auch sehr gefallen mit der gewünschten Patentante mit dem Geschenk. Er hat sie auch, du hast ja auch einen ganz bestimmten Blickwinkel. Du hast nicht unbedingt diese Frau gesehen, sondern das Bild, was du wolltest. Das ist aber ein unheimlich starkes Bild, gerade als Vorbereitung für die Predigt. Das ist ja das Problem von uns Menschen. Wir haben ein Bild, auch von anderen Menschen. Das Bild, das wir haben, was wir uns da vorstellen. Zuerst mal die Jünger. Die Jünger sind schon etwa 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie kennen ihn doch schon recht gut. Sie sehen ihn als ihren Herrn. Sie sehen ihn als den Erlöser Israels. Petrus hatte das wunderbare Bekenntnis gesagt. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das hat er verstanden. Christus heißt ja der Gesalbte, der kommende König, Gottes Sohn. Da hat er sehr viel verstanden und auch die anderen Jünger. Wir wissen, dass sie noch nicht alles verstanden haben. Das wissen wir auch. Wer ist der Erlöser Israels? Und sie sehen sich selber als seine Diener. Und ich denke, sie sehen sich gerade an diesem Tag auch als die Wegbereiter seines Reiches. Ich habe hier einfach die Bibeltexte noch eingeblendet, möchte eher erzählen. Jesus kommt nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Der weiß ja, was ihn erwartet. Und nun schickt er 2 seiner Jünger voraus. Wir wissen nicht, welche 2, steht nirgends sein Name. In allen 4 Evangelien ist die Geschichte vom Palmsonntag erzählt, etwas unterschiedlich lang, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber wer die beiden waren, wissen wir nicht. Okay, einfach 2. Die gehen dorthin. Ja, für ihn tun sie alles. Und es ist schon noch eine heiße Mission. Jetzt gehen sie in das Dorf und Jesus sagt, beim Dorfeingang ist dort ein Esel angebunden mit seinem Füllen, mit seinem Jungtier und dann bindet's los und bringt's her. Ich finde das schon einen heißen Job. Jetzt müssen die doch einfach 2 Esel mitlaufen lassen. Jesus sagt nichts von Fragen oder irgendetwas. Er sagt einfach, geht hin, bindet sie los. Er sagt dann schon noch, wenn die Leute Einwände haben, dann sagt einfach, der Herr braucht die Tiere. Und dann wird es okay sein. Und die gehen, ich weiß nicht, ob die freudig gingen oder mit ziemlich viel Zittern und sagen, was wird auf uns zukommen. Sie gehen da in die Stadt und in das Städtchen und tatsächlich beim Tor sehen sie diese Eselin mit ihrem Jungen angebunden, binden es los. Und als sie da so langsam mit ihrer Beute wegziehen, kommen da tatsächlich Leute und sagen, was macht ihr da? Warum nehmt ihr das weg? Und sie sagen genau den Satz von Jesus, der Herr braucht die Tiere. Okay, man lässt sie gewähren. Spannend. Sie erleben alles, wie es kommt. Sie erleben Jesus wieder auf wunderbare Weise. Der sieht schon voraus, der sieht mehr. Und man muss einfach genau tun, was er will, dann kommt's gut. Das haben sie wieder wunderbar erlebt. Und dann kommen sie zu Jesus, bringen ihm die Tiere und sie satteln dann das Tier mit ihren Mänteln. Wow! Und Jesus setzt sich darauf. Irgendwie spüren sie schon, das muss ein ganz besonderer Moment hier sein. Es gibt so Momente, ja, es gibt ja so Höhepunkte. Für die Jünger war es wahrscheinlich der absolute Höhepunkt in ihrem Weg mit Jesus. Sie haben sich das wahrscheinlich so vorgestellt, wenn ihr dann noch nachher sehen. Und es gibt so Momente, auch in meinem Leben, da ist es einfach schön, Jesus nachzufolgen. So, wenn Ja, zum Beispiel, ich erinnere mich an große Veranstaltungen, wo wir das Evangelium, einen Evangelisten eingeladen haben, der hat das Evangelium gepredigt, ich habe den Chor geleitet, wir haben gesungen und das war so ergreifend. Und dann am Schluss kommen Menschen nach vorn, weil sie ihr Leben mit Jesus beginnen wollen. Und das ist so, boah, dann ist es so schön, Jesus nachzufolgen, wenn es einfach so wunderbar läuft, kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn wir sehen, wie Jesus wirkt, oder zum Beispiel bei einer Taufe, wenn Menschen bezeugen, was sie erlebt haben, wie sie zum Glauben gekommen sind, wow, ist das herrlich. Ja, in diesen Momenten ist es wunderbar, dazu zu gehören zu Jesus. Wir kennen die anderen Momente ja auch, wo es sehr schwer sein kann, wo man sich sehr einsam fühlt. Aber es gibt Momente, da ist es einfach wunderbar. Und für die Jünger wahrscheinlich noch stärker. Das ist so ergreifend. Wahrscheinlich denken sie, jetzt wird ihr großer Traum erfüllt. Sie erinnern sich, es steht nämlich hier, das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Das steht in Sacharja 9. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, der ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Jetzt wird das erfüllt, was der Prophet vorausgesagt hat, dass der Messias, der Nachkomme Davids, kommen wird und einziehen wird in seine Stadt. Das haben sie irgendwie realisiert. Jetzt wird das erfüllt. Jetzt ist der große Tag, der große Moment. Und sie sind im Grunde genommen nichts anderes als die Verkündiger, die Herolde seines Einzugs. Und das ist ein Job, den machen sie wahrscheinlich sehr gerne. Wenn es dann noch weitergeht, als sie sind dann unterwegs. In Betphage haben sie ja angefangen, das ist so noch auf der Ebene oben beim Ölberg. Und dann kamen sie langsam zur Kante beim Ölberg, wo es dann runtergeht ins Kidrontal und dann sieht man so die Stadt vor sich liegen. Und da, wo sie da auf dem Weg sind, da brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe ist. Lukas betont es hier, es waren die Jünger. Entschuldigung. Ich muss hier ganz schnell noch eingreifen, sonst habe ich da ein Problem. Das ist mit der Technik, die ist wunderbar, wenn sie funktioniert. Die Jünger, es ist auch bezeichnend, dass die Jünger anfangen mit diesem Spruch, weil die haben das auch gewusst. Das Volk hätte das wahrscheinlich nicht geahnt. Aber die Jünger haben begonnen mit diesem Wort, gelobt, gesegnet sei er der König, der im Namen des Herrn kommt. Das sind ja auch Worte aus den Psalmen. Ja, sie haben tatsächlich viel erlebt. Es sind die Jünger. Und hier sind sie begeistert. Kurz darauf wird es dann schwierig. Die Geschichte kennen wir auch. Aber etwas müssen wir sagen. Die Jünger, die blieben Jesus treu. Außer Judas, der ihn verriet. Aber die anderen Jünger, sie blieben Jesus treu durch die wunderbaren Momente, wie wir sie hier haben, und auch durch die schwierigen. Schauen wir mal, wie das Volk reagiert hat. Scharen von Leuten waren da. Ja, auf das Passa hin waren sowieso Scharen von Menschen da. Das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, das war eigentlich das wichtigste Fest für Israel. Es erinnert ja an den Auszug aus Ägypten. Und die Israeliten waren ja verpflichtet, mindestens einmal im Jahr nach Jerusalem zu einem Fest zu gehen, die gläubigen Juden. Die kamen vom ganzen Land Israel, aber auch vom ganzen Mittelmeerraum, wo die Juden auch verstreut lebten, kamen sie viele Hunderte nach Jerusalem. Und hier steht im Johannes 12, jetzt muss ich schnell schauen, ob das hier, ja, das kommt hier. Es steht hier im Johannes-Evangelium, dass die viele Menschen schon miterlebt hatten, dass Lazarus vom Tod erweckt wurde. Offenbar waren da Scharen von Menschen bei dieser Totenauferweckung schon dabei. Mindestens hat sich die Botschaft herumgesprochen. Das mussten Hunderte mitbekommen haben. Das war ja ganz, ganz kurz vorher, wahrscheinlich nur ein paar wenige Tage vorher ist das geschehen. Und das war auch der Grund, warum so viele Menschen mit Jesus entgegenzogen, weil sie die Wunder gesehen oder von den Wundern gehört hatten, die er getan hat. Ja, das ist so das Typische. Sie haben viel erlebt oder gehört und nun müssen sie da erleben, was noch läuft. Das ist das Volk. Und nun sehen sie, wie Jesus da kommt und ja, sie nehmen da ihre Mäntel, die einen. Ja, ist schon noch was. Stellt euch vor, da kommt Jesus da mit dem Esel geritten und die ganze Menge und sie breiten da ihre Mäntel auf den Boden, dass er da drüber gehen kann. Ich weiß es nicht, ob ich meine neueste Jacke da auf den Boden legen würde. Ist schon noch ein Opfer, oder? Gut, der ging nicht kaputt, die konnten ihn nachher wieder mitnehmen. Er wurde wahrscheinlich etwas staubig, aber ja, und die anderen, das war dann schon etwas einfacher. Die haben so Äste von den Bäumen gerissen. Steht im Johannes-Evangelium auch, dass sie da standen mit Palmzweigen in den Händen. Das ist natürlich wunderbar zum Winken, das ist Naturmaterial. Ja, und das ist auch praktisch, gell? Die Palmen, die sind da, da kann man einfach die Blätter herunterreißen. Die muss man nicht mal kaufen. Das ist die billigste, günstigste Lösung zum da einfach etwas fähnen. Das ist das, was es braucht. Als Fan braucht es nicht mehr als eine laute Stimme und einen Palmwedel. Und dann kann man da richtig wunderbar mitschreien und mitrufen. Und so muss es auch gewesen sein. Zum Fan sein braucht es nicht mehr. Zum Fan sein muss man auch die Person, die da kommt, nicht gut kennen. Kann Fan sein von einem Sportler und den schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen haben, aber sonst weiß ich eigentlich nichts von dem. Aber ich kann total Fan sein, oder? Von Jesus waren auch viele Fans, sie haben einfach ein paar Dinge gehört von ihm und nun, ja. Und die Szene, wenn ich habe die Szene wieder einmal in allen vier Evangelien gelesen, habe verglichen. Und habe mir das vorgestellt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss wirklich unvorstellbar gewesen sein. Massenweise Menschen, das waren nicht ein paar hundert. Das waren riesige Massen von Menschen, die da in Jerusalem waren, Tausende. Und diese Massenbewegung, wir sehen manchmal im Fernsehen, wenn so Massenbewegungen sind und das ganze Volk skandiert und schreit, so ungefähr stelle ich mir das vor. Das muss wirklich eine riesige Massenbewegung gewesen sein. Jesus als Erfüller ihrer Erwartungen, ihrer Hoffnungen. Es steht hier, dass vorn und hinten drängten die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Wahrscheinlich haben sie das immer wieder skandiert, so diesen Satz. Die haben sich so richtig mit dem aufgeladen. Jetzt kommt er, jetzt schmeißt er die Römer aus der Stadt heraus, jetzt kommt. Die haben, das kann man ja, so diese Massenbewegungen, wenn so die ganze Masse das Gleiche schreit, dann geht die Post ab. Und als sie gefragt werden, wer ist das, sagen sie, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ja, das wussten alle, aber da merkt man, die wissen nicht viel von ihm. Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, da ist doch das Zeugnis der Jünger schon viel konkreter, viel bewegender. Aber gell, so funktioniert der Glaube der meisten Menschen. Solange Gott sich so verhält, wie wir es erwarten, dann ist es alles gut, dann bekommt er Applaus und Ehre. Solange er tut, was ich wünsche, bin ich mit ihm. Aber ja, wenn ich dann das Bild nicht geschenkt bekomme, dann ist die Frau nicht mehr so die Lieblingspatin, oder? So ist das bei Gott auch, genau. Das Beispiel war wirklich der Hammer. Ja, wenn Gott dann nicht mehr das tut, wenn ich mich getäuscht habe, weil ich falsche Erwartungen hatte, dann bin ich enttäuscht und dann kann er mich vergessen. Das ist die Masse. Und dann gibt es noch eine Gruppe, das sind die leitenden Leute. Das sind natürlich nicht die Masse. Die Pharisäer und die hohen Priester, das sind die, die Verantwortung tragen. Die Pharisäer, das sind ja die leitende, führende Partei. Heute ist das, glaube ich, die Schass-Partei in Israel, so die Religiösen, die Ultrareligiösen, die aber eine politische Partei sind. Die waren nicht unbedingt in dem Sinn fromm, dass sie eine riesige Beziehung zu ihrem Gott pflegten, sondern ihnen war es einfach wichtig, dass die ganze Tora wirklich im Volk verankert war. Und die haben sehr viel Verantwortung getragen. Die wollten alles im Griff haben. Und als sie sehen, was da abgeht, sprechen sie Jesus an. Es steht hier in Lukas 19, einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Das ist ein prophetisches Wort, das 70 nach Christus dann auch eingetroffen ist. Wenn die schweigen, werden die Steine schreien. Ja, für sie ist das ein Problem. Offenbar ist das, was hier passiert, für die führenden Menschen eine Bedrohung. Die Lage ist schon angespannt genug. Und jetzt kommt da noch einer und jetzt kommt so eine riesige Volksbewegung. Das können sie jetzt gar nicht brauchen. Wir lesen im Johannesevangelium, ich blende das ein, da versammelten die hohen Priester und Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Das war ihre Angst. Verständlich. Mir ist so der Luther-Film in den Sinn gekommen, den wir im letzten Gemeinschaftsabend geschaut haben. Da war das Problem, dass die Kirchenführung, die hatten riesige Probleme, die Türken standen an der Grenze, die Kirche war fast pleite und da kommt so ein Luther, so ein Mönchlein. Zuerst wird er nicht ernst genommen und nachher merkt man, das Volk hängt ihm an und dann wird er möglichst bekämpft. Gott hat dann seine Hand drüber gehabt. Aber es ist so ähnlich. Die Verantwortlichen, die versuchen alles im Griff zu haben und wollen möglichst vermeiden, dass es irgendwie außer Kontrolle gerät. Ja, Jesus handelt nicht so, wie sie wollen. Sie wollen auch den Messias, das wäre natürlich super, aber sie wollen einen Messias, der mit ihnen zusammenspannt und genau so handelt, wie sie sich jetzt vorstellen. Und das ist bei Jesus nicht der Fall. Jesus handelt ganz anders. Er hat ja gerade die Pharisäer oft kritisiert, wegen ihrem gesetzlichen Frömmigkeitsstil. Jesus lässt sich nicht vor den Karren spannen. Ja, schauen wir noch auf Jesus. Wie sieht er die Szene? Klar ist, er ist der Herr. Er kann einfach als Herr, kann er den Jüngern sagen, geht und holt mir die beiden Esel. Das darf er. Und alles gehört ihm. In der Bibel steht, dass Gott die ganze Welt gehört, alle Tiere gehören ihm. Alles gehört ihm. Er kann das, er darf diese Tiere einfach für sich in Anspruch nehmen. Wenn er der Schöpfer ist, der alles gemacht hat, dann darf er das einfach. Und er macht das auch. Er ist da nicht zu schüchtern und nicht zu zurückhaltend. Er zeigt, ich bin der Herr der Welt. Er beherrscht überhaupt von A bis Z die Szene, hat ja auch das Ganze eigentlich organisiert und lässt auch die Anbetung zu. Die Leute jubeln ihm zu bringen ihm Anbetung entgegen und er nimmt es an, weil er ist der König, er ist der Herr, er ist Gott. Und doch sieht er vieles ganz anders. Auch das ist, wenn ich mir so einen Film vorstelle, ich stelle mir das immer so fast unmöglich vor, das zu filmen, wie das gewesen sein muss. Die ganze Menge ist da unterwegs und jetzt kommen sie da an den Abhang, wo es nach Jerusalem runtergeht. Und wahrscheinlich hält Jesus an mit seinem Tier, die Leute, die jubeln und schreien, ein riesiges Geschrei. Und dann steht von Jesus etwas ganz anderes. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du nur am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Und dann schaut er noch etwas nach vorn, dieses prophetische Wort, dass Jerusalem einmal zerstört wird. Es ist schon irgendwie schräg. Das Volk jubelt und schreit, Messias, Hosianna, und der, der da so bejubelt wird und angehimmelt wird, sitzt auf seinem Tier und weint. Und wahrscheinlich hat er das herausgeschrien, diese Worte, Jerusalem, Jerusalem, wenn du doch erkannt hättest. Ich weiß nicht, ob die Menschen das überhaupt mitbekommen haben. Ich denke, so die meisten der tausenden Schreihälse, die haben einfach weitergeschrien, Hosianna. Wahrscheinlich die Jünger, die in der Nähe waren, die haben das mitgekriegt, dass Jesus jetzt weint. Vielleicht ist es auch so rund um Jesus herum ziemlich still geworden, als er das herausgeschrien hat, als er getrauert hat über seine Stadt, über die Leute. Jubel und Trauer. Manchmal ist es so nahe. Da ist der Lobpreis, das Staunen, das Jubeln über Gottes Größe, über seine Macht, die Freude über ihn, die Freude auch über die Gemeinde, weil sie seine Gemeinde ist. Wunderbar. Und gleichzeitig ist da die Trauer über die Menschen, die draußen sind, die wir vielleicht einladen und sie sagen, nein Gott, kein Interesse. Geht es euch nicht auch so? Manchmal ist der Jubel, die Freude, die Zuversicht und die Trauer so nahe. Wir lesen in Offenbarung 7, Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angezogen mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen. Eine Szene von der Erlösung, wenn Jesus sichtbar wiedergekommen ist. Wenn Jesus sichtbar wiederkommt, dann wird es, rechne ich damit, noch einmal so einen Einzug in Jerusalem geben. Hey, und dann werden alle, die zu Jesus gehören, werden mit ihm zusammen sein, da sein. Das wird das Größte, was ich mir je vorstellen kann, wird da sein. Mit Jesus zusammen einzuziehen, schon als Erlöste mit dem neuen Leib mit Jesus zusammen herrschen. So wird es von Jesus selber erklärt und so verstehe ich das. Wenn ich schaue in der Bibel, ganz die letzten Bücher in der Bibel, die letzten zwei Kapitel, dann ist das so wunderbar. Dann haben wir eine wunderbare Zukunft. Wir werden einmal bei ihm sein, ohne jeglichen Schmerz. Ohne all diese mühsamen Probleme. Wir werden einander einfach verstehen. Wir werden einander einfach lieben können und es wird nicht mehr all das im Weg stehen. Wir werden keinen kranken Leib mehr haben, keine Schmerzen mehr. Es wird auch kein Tod und kein Abschiedsschmerz mehr sein. Es wird keine Familienprobleme mehr geben. Es wird einfach ein riesiges Volk sein von Erlösten, die Jesus dienen. Und wenn ihr das anschaut, wenn ich das anschaue, dann habe ich Grund, einfach mich zu freuen, zu jubeln. Ja, wir haben eine wunderbare Zukunft. Und gleichzeitig wissen wir in unserem Alltag einfach um die Not. Wir wissen um die Erlösung. Wir wissen um diese Zukunft. Und viele Menschen um uns herum, die wissen es nicht. Und wenn man es ihnen erzählt, dann Ah, ihr wisst es. Ist dann manchmal so ein Schmerz, dass die viele Menschen das gar nicht wissen wollen. Und wisst ihr, was mich auch schmerzt? Dass ich manchmal selber so gewöhnt bin dran, die wollen eh nichts wissen und gar nichts mehr erzähle. Und das macht mir dann auch traurig. Ja, und es ist so, Trauer und Freude sind so nahe. Und das beeindruckt mich an diesem Palmsonntag, dass dieser riesige Jubel und diese riesige Trauer so nahe beieinander sind. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Wir dürfen als Jünger von Jesus in beidem leben. Im Jubel über das, was Jesus getan hat in unserem Leben und im Leben vieler Menschen, was er noch tun wird. Wir dürfen jubeln, wir haben Grund dazu. Und andererseits ist es auch richtig, wenn wir auch diese Trauer auch ausleben. Es ist nicht so, dass wir als Christen einfach nur immer hängenden Kopfes durch die Welt gehen. Wir sind so, es ist alles so mühsam und die Welt wird immer schlechter. Aber es ist auch nicht so, dass wir abgehoben durch die Welt gehen. Ach, wir sind auf der Siegerseite und es wird immer schöner und immer besser. Es stimmt eben wirklich beides. Und wir müssen diese Spannung aushalten. Jesus hat genau diese Spannung ausgehalten. Er war nicht ausgeglichen. Man könnte ja sagen, ja, nur ein bisschen fröhlich und nur ein bisschen traurig. So einfach schön immer ausgeglichen, oder? Nein. Jesus war sehr fröhlich am Anfang und dann war er sehr traurig. Und wahrscheinlich war er dann wieder, ging der Jubel wieder los und dann ging er nach Jerusalem und er war sehr zornig, als er den Tempel sah und diese Händler. Und dann kamen Blinde und Lahme und er heilt sie alle und dann gibt es wieder ein riesiges Jubelgeschrei und er ist wieder sehr fröhlich. Dieser Tag ist wirklich ein unheimlicher Berg- und Talfahrt. Lest doch noch einmal diese Texte von Auffahrt, es ist wirklich spannend, was da abgeht. Jubel, Freude, Trauer, Glück, Zorn und wieder Dankbarkeit. Alles gehört in diesen Tag. Ich möchte beten. Jesus, du bist so lebendig. Du hast dich als der lebendige Herr uns gezeigt und erwiesen. Danke, dass du nicht der Ausgeglichene warst, der immer so etwa in der gleichen Stimmung war, sondern du hast so echt gelebt. Die Freude, den Jubel, aber auch die Trauer, all das hast du ausgelebt. Und du lädst uns ein, so zu leben mit dir, so wie es uns eben gerade geht. Aber hilf du uns immer wieder den Blick auf dich auszurichten. Wenn wir die Not sehen der Menschen um uns herum, dass uns das traurig macht, aber auch nicht zerstört. Sondern dass wir da immer wieder sehen, was die Zukunft mit dir bringen wird. Und wenn wir uns freuen und jubeln und ein schönes Leben haben, dass wir nicht vergessen, was für Nöte in dieser Welt sind. Danke, dass du uns einlädst, in dieser Welt mit dir zusammenzuleben. Amen.